Guten Abend zusammen. Vielen, vielen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich freue mich sehr. Ich fange an mit dem Klagenvortext und danach, je nach Laune und Stimmung, wähle ich dann die nächsten Texte. Herr Gröttrup setzt sich hin. Bitte sorgen Sie dafür, dass Sie bequem auf Ihrem Platz sitzen. Es sollte Ihnen weder zu heiß noch zu kalt sein. Kratzen Sie sich ruhig am linken Ellenbogen, wenn Ihnen danach ist. Wenn Sie husten oder niesen müssen, wäre jetzt die angemessene Zeit dafür. Die Geschichte sollten Sie ausgedruckt in Ihrer rechten Hand halten. Heben Sie langsam Ihre linke Hand und halten Sie schließlich damit Ihr linkes Auge zu. Dankeschön. Nun können Sie anfangen zu lesen. Er wusste es genau. Deswegen war jegliche weitere Diskussion vollkommen unnötig. Er hatte ganz einfach recht. Die Lippen fest zusammengepresst, blieb er neben dem Herd stehen, schaute mit leicht hochgezogenen Augenbrauen weiter selbstgefällig auf die Armbanduhr und beschloss, keinen Unsinn mehr zu dulden. Also seufzte Frau Gröttrup. Gleichzeitig nahm sie ein Ei aus dem Topf, dann das zweite und schreckte beide mit ein paar gekonnten Handgriffen ab. Die Stille in der Küche war inzwischen messerscharf. Abgesehen von dem Blubbern des kochenden Wassers war nur noch das Atmen zweier Menschen zu hören. Person Nummer zwei, Frau Gröttrup, stöhnte mehrmals, aber ganz leise und fast unauffällig. Person Nummer eins war Herr Gröttrup. Er nickte, während er durch die Nase atmete. Tief ein, tief aus. Helmut Gröttrup, 78 Jahre alt, 91 Kilogramm, 1,83 Meter, war deutscher Ingenieur, Raketenspezialist, seit 9 Jahren pensioniert, Erfinder und Schachgenie. Die wochenendlichen Radtouren musste er bedauerlicherweise vor 2 Jahren sein lassen, weil er es mit dem Knie hatte. Inzwischen genoss er seinen neuen Status als regelmäßiger Sonntagsfahrer. Gleich nach der Kirche kutschierte er gerne samt Frau und Wackeldackel stundenlang die Hauptstraßen entlang, im Frühtau zu Berge singend, während ihre Hand auf seinem Oberschenkel lag. Er freute sich über die Pünktlichkeit der Regionalbahn, die schattigen Stellen in seinem Schrebergarten während des Hochsommers und die kleine, verlässliche Flasche Unterberg am Ende des Tages. Er fand bei Rot über die Ampel gehende Jugendliche das Anglisieren des Genitivs und das einfach drauf losduzen weniger gut. Wenn jemand ihn in seiner Gegenwart als Christ bezeichnet hätte, hätte er mit Verlaub korrigiert, er war überzeugter Protestant. Wenn jemand ihn allerdings als Cis-Mann bezeichnet hätte, hätte er vor lauter Irritation bestimmt die Augen zusammengekniffen. Und wenn jemand ihn als weiß bezeichnet hätte, hätte er dies entweder als Synonym für Deutsch aufgefasst oder sich gefragt, ob dies als Beleidigung zu verstehen war oder beides, eine Frage der Tagesverfassung. Seine über die Jahre im Wesentlichen gleichgebliebene Morgenroutine würde heute bald mit Beginn des gemeinsamen Frühstücks, genauer gesagt mit dem Essen des Eis, enden. Normalerweise war sie, Frau Gröttrup, die Chefin der Küche und seine Aufgaben waren es, die Post hereinzuholen, die Außentemperatur zu kontrollieren und die Schuhe zu putzen. Die Aufteilung fand er eigentlich passend, doch in letzter Zeit erlaubte sich seine Ehefrau einige kleine Fehltritte, die dazu führten, dass er nun alles haargenau kontrollieren musste. Sie war einfach nicht so konzentriert bei der Sache wie er. Und so kam es, dass er jeden Morgen ungefähr 8 Minuten zusätzlich einplante, um auch kurz am Herd stehen zu bleiben. Das hatte sich in letzter Zeit als sehr gewinnbringend herausgestellt. Jetzt konnte er sich aber endlich an den Frühstückstisch setzen, da anscheinend alles in Ordnung war. Mit den Händen in den Hosentaschen schlenderte Herr Grötrup gefasst und zufrieden aus der Küche zurück ins Esszimmer. Er hatte zwar kurz überlegt, Frau Grötrup, die gewiss nicht so stark war wie er, auch noch mit dem Tragen des Tabletts zu unterstützen, entschied sich aber dagegen, da er ihr heute Morgen wirklich genug beratend zur Seite gestanden hatte. Frau Grötrup ging hinter Herrn Grötrup her. Auf einem kleinen Tablett balancierte sie dabei die Butter, die Milch, den Gouda, 3 Tomaten, den Orangensaft, frisch gepresst, das Besteck, 2 Gläser, 2 Kaffeetassen und eben die Eier. Brot, Salz und Pfeffer standen bereits auf dem Tisch. Sie würde für die Kaffeekanne, die Teller und den Zucker noch einmal zurück in die Küche gehen müssen. Ihre Hände zitterten, weil das Tablett eigentlich ein bisschen zu schwer für sie war. Doch seitdem er angefangen hatte, schon abends seine Kleidung zurechtzulegen, war es morgens Frau Grötrup viel lieber, allein das Frühstück zum Tisch zu bringen. Es klapperte ein wenig, als sie das Tablett auf den Tisch stellte, dennoch kippte nichts um. Sie war in ihrem Leben mehr als einmal ermahnt worden, extra darauf zu achten. Herr Grötrup betrachtete trotzdem das ganze Geschehen kritisch. Was Frau Grötrup natürlich noch zittriger hätte machen können. Weil sie sich aber auch auf das Frühstücksei heute Morgen besonders freute, allein aus anderen Gründen als Herr Grötrup, fiel es ihr nicht auf. Nachdem sie das Tablett leergeräumt hatte, lief sie noch einmal los. Frau Grötrup kam ein zweites Mal ins Esszimmer, jetzt mit den restlichen Sachen. Inzwischen lag auch die heutige Ausgabe des Merkurs auf dem Tisch. Herr Grötrup las mit sichtlich großer Freude vom lang ersehnten Umbau der Münchner Stadtbibliothek. Es duftete angenehm nach heißem Kaffee und frisch gebackenem Brot. Frau Grötrup interessierte sich weder für Zeitungen noch Stadtbibliotheken. Hätte Herr Grötrup darüber nachgedacht, hätte er festgestellt, dass er überhaupt nicht mehr wusste, wofür sie sich interessierte. Sie stellte Teller auf den Tisch, eine von ihm, eine vor sich, bevor sie sich dann auch endlich hinsetzte. Genau in dem Moment schlugen die Glocken 7.30 Uhr, als wäre alles perfekt inszeniert. Während Frau Grötrup die Eier in die Eierbecher stellte und einen auf seinem Teller, einen auf ihrem Teller platzierte, griff Herr Grötrup ohne aufzusehen nach einem Eierlöffel. Die Bibliothek würde wohl pünktlich zum nächsten Frühjahr fertig werden. Auch das Budget schien diesmal realistisch kalkuliert worden zu sein. Und außerdem stellte er nebenbei fest, war heute sein Ei richtig abgeschreckt worden, denn es fühlte sich einfach angenehm warm an. Herr Grötrup war völlig zufrieden mit seiner Was ist denn das? Gott sei Dank ist Frau Grötrup nichts aus der Hand gefallen, doch als er schrie, war sie dabei gewesen, ihren Mann Kaffee einzugießen und erschrak. Helmut? Ein Tröpfchen Kaffee sickerte ärgerlicherweise in die Tischdecke. Zum Glück konnte sie aber den braunen Fleck gut mit der Zuckerdose verstecken. Weißwäsche war sowieso heute dran. Herr Grötrup hatte hingegen einige gelbe Kleckse unterschiedlicher Größe auf seiner Krawatte. Eine Tatsache, die ihn, gelinde gesagt, höchst unzufrieden machte. Nachdem er die Spitze des Eis gepellt und ein wenig Salz und Pfeffer darüber gestreut hatte, wollte Herr Grötrup noch während er las, es genüsslich auslöffeln. Er hätte es auch, wenn ihm das Ei nur nicht auf absolut unvorhersehbare Art und Weise angespritzt hätte. Mit anderen Worten, das Ei war noch weich. Wie konnte das nur sein? Er ließ das Ei augenblicklich auf seinen Teller fallen und befreite seine Krawatte von dem gelben, klebrigen Chaos mit seiner frisch gebügelten Baumwollserviette. Verärgert schaute Herr Grötrup hoch. Frau Grötrup aß ihr Ei in Ruhe. Danke. Es war ihr allerdings anzusehen, dass sie sich anstrengte, nicht loszuprusten. Die Anzeichen dafür waren nicht an ihrer Körperhaltung festzumachen, denn ihre Hände waren immer noch ruhig. Sie tupfte zwar vorsichtig ihren Mund mit ihrer Serviette ab, dabei waren ihre Lippen still. Doch Herr Grötrup konnte genau sehen, wie Schadenfreude über ihr Gesicht huschte und einen Ort zum Ausruhen in ihren Augen fand. Das waren doch auf die Sekunde 7,5 Minuten, oder etwa nicht? Herr Grötrup klang weniger selbstsicher, als er wollte. Frau Grötrup reagierte zunächst nicht. Irritiert sah Herr Grötrup noch einmal herunter zum Ei. Es war tatsächlich noch immer weich. Dabei hatte er doch alle Vorschriften, Schritte eingehalten. An dem kleinen, mit einem schwarzen Edding geschriebenen H auf seinem Ei hatte er bereits zweifelsfrei festgestellt, dass die Eier nicht versehentlich vertauscht worden waren. Und an einem womöglich niedrigeren Luftdruck in der Küche könnte es ja auch nicht liegen. Vielleicht war der Kühlschrank heute Morgen viel kälter gewesen als sonst. Das würde er gleich kontrollieren. Wie eine Kettensäge drang die Stimme seiner Frau in seine Rechnungen und Gleichungen ein. »Ich koch dir noch ein Ei, ja?« Er konnte nur nicken. Frau Grötrup blinzelte mehrmals, beide schwiegen. Im nächsten Moment standen sie gleichzeitig auf. Sie war sie ganz schrecklich, ganz dringend und vor allem ganz allein hinter geschlossener Tür husten musste. Und er, weil er nur noch im Kopf hatte, nach der Temperatur des Kühlschranks zu schauen. Erst jetzt sah er, dass ihre Haare wirklich viel grauer als seine geworden waren. »Helmut, ich mach das schon«, versicherte ihm Frau Grötrup. »Brauchst nicht mitkommen.« Und ohne ein weiteres Wort zu verlieren, ging sie fort. Also waren die beiden allein im Esszimmer, Herr Grötrup und das Ei, das sich traute, noch weich zu sein. Bleiben Sie bitte weiterhin sitzen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Nehmen Sie Ihre linke Hand vom Kopf weg und reichen Sie die Geschichte von der rechten Hand zur linken. Heben Sie als nächstes Ihre rechte Hand langsam zum Kopf und halten Sie damit Ihr rechtes Auge zu. Sie können jetzt weiterlesen. Manchmal wache ich auf und denke, heute bin ich ein Ei. Zugegeben, das passiert mir nicht oft. Wer will schon ein Ei sein? Nicht wirklich rund, nicht wirklich stabil, nicht wirklich attraktiv. Ich habe viel öfter morgens gedacht, heute bin ich Crème Brûlée oder ein Lottogewinn oder ein Sonnenaufgang. Wenigstens haben die Menschen Freude dran. Aber heute wollte ich einfach als etwas Belangloses durchgehen. Keine große Aufregung, vor allem kein Chaos verursachen. Einfach ein Ei sein, auf der sicheren Seite bleiben. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich diesmal wirklich gekocht würde. Sonst, wenn ich das Ei-Sein gewählt habe, bin ich immer den ganzen Tag einfach im Kühlschrank geblieben. Grötrups hatten gestern aber nur noch ein Ei zu Hause und das fiel Irmi leider abends so spät ein, dass ihr keine Zeit blieb, noch schnell einkaufen zu gehen. Irmi wird sie übrigens nie von Lebenden genannt. Das letzte Mal, als sie diesen Namen hörte, wohnte sie noch bei ihren Eltern und hatte gerade angefangen, sich heimlich mit ihrem damaligen Freund zu treffen. Er hat sie so genannt. Und ihre Oma auch. Seit seiner Pensionierung wurde Irmi von ihrem Mann nur noch Mutti genannt, obwohl sie keine Kinder hatten, wenn es wenigstens liebevoll gemeint gewesen wäre. Wie dem auch sei, während sie frühmorgens betete, erinnerte sich Irmi, dass Ada heute kommen würde. Diese Frau putzte immer montags und donnerstags bei den Grötrups und fing an den jeweiligen Tagen so früh an, dass es selbst mir nicht klar ist, ob Irmis Mann überhaupt weiß, dass es eine Ader gibt. Zwei Eier wurden jedenfalls eingewickelt in reichliche Mengen an Küchenrolle von Ader mitgebracht. Ja, normalerweise wäre ein Ei völlig ausreichend gewesen. Ader hatte aber bereits eine Vorahnung davon, was am Frühstückstisch passieren würde. Und so bin ich heute zu den Grötrups gelangt. Ich bilde mir selten ein Urteil über die Menschen, denen ich begegne. Ich versuche sie immer so zu betrachten, dass ich an ihren wahren Kern rankomme. Und das kann ich inzwischen ganz gut, besonders in Deutschland. Aber selbst Wesen wie ich haben manchmal schlechte Tage. Ich wollte ja einfach im Kühlschrank chillen. Und so wie Irmis Mann drauf war, habe ich gedacht, den muss ich ein wenig provozieren. Also beschloss ich, nicht hart zu werden. Meine Gründe für diese Entscheidung hätte Irmis Mann niemals nachvollziehen können. Das ist nicht verwunderlich, denn er hatte ja ausschließlich seine Art von Menschenkörper und ein sterbliches Leben bei der ersten großen Verteilung geschenkt bekommen. Und das ist übrigens überhaupt nicht abfällig gemeint. Ich habe ja nicht mal das geschafft. Irmi schnitt damals etwas besser ab als ihr Mann. Somit war es ihr tatsächlich herzlich egal, ob das Ei 7 oder 17 Minuten lang kochte. Es ging nicht einmal darum, dass ihr Mann das Ei irgendwie besonders haben wollte. Sowas Uneindeutiges wie sehr festes Eiweiß und mittelweiches Eigelb, wie Irmi das eigentlich mag, fand er schlicht unausstehlich. Das Frühstücksei sollte hart sein. Punkt. Gleichzeitig war es ihr allerdings klar, dass es bei dem Streit heute Morgen nicht wirklich um das Ei ging. Oder die Wasserverschwendung, die damit einhergeht, wenn ein Ei zu lange kocht. Oder das unnötige in die Höhe treiben der Stromrechnung. Und deswegen schaltete Irmi während des Vortrags ihres Mannes innerlich irgendwann ab und nahm sein Ei einfach wie gewünscht aus dem Wasser. Es wirkte vielleicht wie Resignation, tatsächlich war es ein leidenschaftsloser, pragmatischer Akt. Sie hatte Angst, dass das wachsende, stumpfe Gefühl in den Schläfen sich später zur Migräne entwickeln könnte. Was ärgerlich gewesen wäre, weil sie heute Nachmittag endlich nach einem Eierkocher schauen wollte. Die sinnlose Diskussion war die Sache nicht wert. Irmi hätte theoretisch die Möglichkeit gehabt, von Ada eine detaillierte Begründung für meine Entscheidung zu bekommen. Sie verspielte die Chance, indem sie sich mit dem Gedanken zufrieden gab, dass sie wegen ihrer neuen Lesebrille einfach besser die Herduhr lesen konnte als ihr Ehemann. Ohnehin redete Irmi sehr wenig mit Ada. Sie wusste nicht einmal, dass Ada inzwischen fließend Deutsch sprach. Somit entgingen ihr jede Menge Informationen. Und ihr Mann behielt drum fast immer die Oberhand. Das war mal anders. In ihrem ersten gemeinsamen Leben hatte Irmi nicht nur die Hosen an, sondern den ganzen Anzug, inklusive Fedora, Hut und Gehstock. Es war zum Beispiel nicht etwa er, sondern Irmi, die sich damals mit den Russen getroffen und verhandelt hatte. Gleich nach der bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht. Gleich nachdem Irmis Mann stotternd im Hausflur erschien und in jede Himmelsrichtung schaute, sogar durch Irmi hindurch, nur nicht ihr direkt ins Gesicht. Gleich nachdem beide Kinder, in der ersten Verteilung gab es ja auch einen Sohn und eine Tochter, Irmis Lippenstift gefunden hatten. Ungünstigo! Das war ihr Lieblingslippenstift. Lieblingslippenstift? Das war ihr einziger Lippenstift. Ihr einziger Lippenstift. Wirklich. Sehr ungünstig. Klein Peter stand bereits in der nun schäm dich Ecke. Seine kurzen Arme schaffte er nicht ganz ineinander zu verschränken. Darum sah er, obwohl er sich alle Mühe gab, eher gequält als wütend aus. Das Töchterchen grinste den Vater mit fett bemalten Lippen und Zähnen an, während Irmi gnadenlos mit ihrem Mann schimpfte. Die Treppe fickt man von oben, zischte sie irgendwann und drückte gleichzeitig ihrem Mann eine Winde voll Kleinkind in die Arme. Noch am selben Tag verlangte sie allen Ernstes ein Treffen mit Sergei Pavlovich Koroljow, eine Art russischer Werner von Braun. Tatsächlich überlebten alle Grütrips die Jahre nach dem Krieg, weil sie von Koroljow höchstpersönlich in die Sowjetunion gebracht worden waren. Darüber wird heutzutage im Hause Grütrip nicht mehr geredet. Doch an jenem Tag war ich Irmis letzter Lippenstift. Und ich erinnere mich noch genau, wie groß die Erleichterung war, als Irmis Mann erfuhr, dass er nicht zwischen Raketenbau und Familie wählen musste, wie manch einer seiner Kollegen. Das hatte er allein Irmi zu verdanken. Aber er wusste es nicht mehr. Seit der zweiten großen Verteilung geht es auffällig vielen Menschen seiner Art so. als deutsches Ei nicht hart zu werden, ist keine so große Leistung. Deutlich schwieriger ist es für mich auszuhalten, dass ihr Lebenden ausschließlich mittels dieses Gefängnisses namens Sprache kommuniziert. Sprachen und ihre Kategorien, Menschen und ihre Kategorien. Sie sind nicht ganz dicht, sie sind nicht ganz dicht. Also, immer wenn ich etwas Schriftliches werde, versuche ich, meist vergeblich, die Inhalte zu ignorieren. Und als ihr das Jahr 1862 geschrieben habt, war ich als Epizentrum eines Erdbebens in Accra unterwegs. Das war vielleicht schwer. Ich habe mich wirklich sehr zusammenreißen müssen, um nicht einfach bei der Zerstörung der europäischen Festungen zu bleiben. Es sollte ja nicht wie eine Strafe Gottes aussehen, sondern eher wie eine sogenannte Naturkatastrophe. Ähnlich ging es mir vergangene Woche in Berlin, als Helmut Kohl die deutsche Bundestagswahl zum vierten Mal gewann. Zu gerne wäre ich in einem strategischen Moment plötzlich hochgeklappt, sodass er auf dem Weg zum Podest hätte stolpern, eventuell auch hinfallen müssen. Vor laufenden Fernsehkameras. Dieser Anblick hätte mir gut getan. Es sollte aber diesmal nicht sein, oder ehrlicher, es ist mir ausdrücklich verboten worden. Aber irgendwann einmal werde ich wieder ein wichtiger roter Teppich sein. In ziemlich genau 20 Jahren wird ein anderer Politiker Opfer meiner Ungnade sein. Er wird Robert Mugabe heißen, wenn nichts dazwischen kommt, und wir werden uns in Harare befinden. Aber ich greife zu weit vor. Wir sind bei Grötrups. Die dritte große Verteilung steht bald an. Heute ist der Tag, an dem es Irmi und ihrem Mann bewusst werden wird. Ich habe gehofft, dass ich heute auch endlich geboren werden darf. Aber mein Plan mit dem Ei-Sein ist nicht aufgegangen. Weil ich Irmis Mann gegenüber so ungeduldig und rechthaberisch gewesen bin, weiß ich jetzt schon, dass es bei dieser Runde wohl wieder nichts wird. Ich weiß es, weil es immer noch keine Bilder gibt. Das ist der Unterschied zwischen den Ungeborenen und den Verstorbenen. Auch wenn Verstorbene selber nicht mehr auf Fotos, in Zeichnungen oder durch Erzählungen wahrnehmbar sind, tröstet es sie zu wissen, dass das Leben der Liebsten weitergeht. Tote haben Bilder, die, die noch nie gelebt haben, warten noch drauf. Nehmen Sie bitte Ihre rechte Hand vom Kopf weg. Sie können, wenn Sie möchten, nun die Geschichte mit beiden Händen festhalten. Bei dem Gedanken, dass ein Ei möglicherweise eigene Ideen und Präferenzen haben könnte, musste Herr Grötrup unfreiwillig den Kopf schütteln. Was für ein Unfug. Er überlegte kurz, den Gedanken ad absurdum zu führen, indem er es fixierte, einige Sekunden lang, und sich anschließend räusperte, als würde er anfangen, einen einseitigen Dialog mit ihm zu führen. Doch just in dem Moment kam Irmi mit seinem zweiten Ei ins Esszimmer. Das Paar hätte kurzerhand noch einmal mit dem Frühstück anfangen können, als hätte es den ersten Anlauf gar nicht gegeben, als würden die Glocken erst jetzt 7.30 Uhr schlagen. Jedoch hielt es Herr Grötrup mit seiner nun nicht mehr ganz so makellosen Krawatte nicht mehr aus. Er entschuldigte sich bei Irmi und versicherte ihr, während er aus dem Zimmer schritt, dass er gleich wieder da sein würde. Und ehe Irmi wieder nach Luft schnappen konnte, war Herr Grötrup schon oben im Badezimmer. Die zweite größte Überraschung des Tages, eine Unbekannte stand bereits dort und sortierte die Wäsche. Er vermied ihre Augen. Hätte er in sie geschaut, wenn auch nur flüchtig, hätte er nicht leugnen können, dass sie ihm seltsam vertraut vorkam. Man. »Wer bist du?« stammelte Herr Grötrup. »Ich bin die Ada.« Sie antwortete, es gäbe es nichts Selbstverständlicheres, als dass sie seine Unterhose in der Hand halten würde, wenn sie sich kennenlernten. »Ada?« erwiderte er. Schweißperlen formten sich auf seine Stirn. »Ich bin deine Putzfrau.« »Duzen wir uns?« »Sie haben damit angefangen.« »Wohl wahr.« Herr Grütrup hatte nun mehrere Probleme gleichzeitig. Um sich zu helfen, gab er ihr die Hand. Er wollte sich eigentlich vorstellen. Ada hatte das allerdings als Kontrolle gedeutet, als wolle er seine Unterhose prüfen. Hätte Herr Grütrup Ada vernünftig angeschaut, wie es sich gehört, wäre er nicht in die Situation gekommen, dass sie sich die Hände schüttelten mit seinem Schlüpfer zwischen den Fingern. Vielleicht aber doch. Alle Menschen, die Ada unterschätzen, bereuen es irgendwann. Zurück im Wohnzimmer sah er, wie Irmi am Tisch saß und auf ihn wartete. Sie stellte ihm keine Fragen und das war ihm recht so. Herr Grütrup setzte sich hin und Ada fing an, die Toilette im Obergeschoss zu putzen. Okay, dann habe ich noch eine zweite Kurzgeschichte mitgebracht. Diese Geschichte heißt Die Geschichte von Kreis und Viereck. Es war einmal ein Kreis, der in einer Gemeinschaft von Vierecken lebte. Der Kreis redete wie die Vierecke und verhielt sich wie sie. Er konnte sogar wie ein Viereck aussehen, wann immer die Situation es bedingte, und das kam sehr oft vor. Nach und nach hörten die Vierecke auf das Anderssein des Kreises zu achten. Seine Rundheit wurde kaum noch erwähnt. Musste sie auch nicht. Die Vierecke betrachteten den Kreis als einen der ihren. Der Kreis war bestens über die Geschichte der Vierecke informiert. Er wusste zum Beispiel, dass man, wenn man alle Winkel eines Vierecks zusammenzählt, auf 360 Grad kommt. Erst als ein anderer Kreis in der Gemeinschaft von Vierecken aufkreuzte, fiel dem ersten Kreis auf, dass er noch etwas anderes an sich hatte. Es dauerte lange, bis die beiden Kreise den Mut fanden, sich miteinander zu treffen, aber irgendwann schafften sie es schließlich doch. Sie unterhielten sich über so einiges und ihr gemeinsamer Wortschatz erweiterte sich um wunderbare neue Wörter wie rund und eben. Das Wort Winkel wurde nicht ein einziges Mal erwähnt. Die Kreise lachten sich bis tief in die Nacht halbtot. Am nächsten Tag wollten die Vierecke wissen, warum die Kreise in der Nacht so viel Lärm gemacht hätten. Der erste Kreis versuchte die Sache mit rund und eben zu erklären, doch die Vierecke guckten nur verständnislos. Der zweite Kreis drehte sich mehrmals um sich selbst, um das Ganze bildlich darzustellen. Aber die Vierecke verstanden noch immer nicht. Daraufhin einigten sich alle, die Kreise von nun an komische Dreiecke zu nennen. Eins der Vierecke war mal in Ausland gereist und hatte dort eine komplett neue Formgemeinschaft entdeckt, die sich selbst als Dreiecke bezeichnete. Weil die Kreise auch irgendwie anders waren, sollten sie eben komische Dreiecke heißen. Die Kreise selbst waren ebenfalls glücklich mit der neuen Bezeichnung. Immerhin wurde endlich anerkannt, dass sie eine eigene Formidentität hatten. Jahre später, in einer Gemeinschaft, in der viele verschiedene Formen lebten, von denen die meisten aber Vierecke waren, begannen die komische Dreiecke zu erkennen, dass die Bezeichnung komische Dreiecke eigentlich vollkommen falsch war. Sie waren keine komische Dreiecke, sondern Kreise. Und sie waren weder winkellos noch nicht eckig, sondern rund und eben. Die Debatte über die neue Bezeichnung lief jahrelang. Viele Vierecke machten sich über die komischen Dreiecke lustig und taten die Sache als Wortspielerei ab. Sie meinten, es sei nicht wichtig, was man sagte, solange man wüsste, dass mit dem Gesagten alle dasselbe meinten. Manche der komischen Dreiecke waren schon zu alt oder hatten sich den Ansichten der Vierecke zu sehr angepasst, um sich ernsthafte Gedanken über diese neumodischen Kreise zu machen. Und von den Vierecken gab es nur wenige, die sich zusammen mit den Kreisen hinsetzten und ihnen wirklich zuhörten. Viele Jahre später lebten Kreise, Vierecke und Dreiecke in einer Gemeinschaft, in der alle wussten, was gerade, rund, kurvenförmig und eckig bedeutete. Jede Form hatte ihren eigenen Namen für sich gefunden und konnte reden, ohne eine andere Form mit ihrer Sprache zu beleidigen.